Ab Vers 16 schon mal, also 15. Und Laban sagte zu Jakob, sollst du, weil du mein Neffe bist, mir umsonst dienen? Sag mir, was soll dein Lohn sein? Laban hatte zwei Töchter. Der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rahel. Leas Augen waren matt. Rahel aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen und Jakob liebte Rahel. So sagte er, ich will 7 Jahre für deine jüngere Tochter Rahel dienen. Vers 21, nach den 7 Jahren sagte Jakob, so, jetzt gib mir die Frau, für die ich gearbeitet habe, denn meine Tage sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe. Da versammelte Laban alle Männer des Ortes und veranstaltete ein großes Hochzeitsmahl. Es geschah am Abend, dann nahm er seine Tochter Lea und brachte sie ihm. Und er ging zu ihr ein und Laban gab ihr seine Tochter Lea, seine Magd Silpa, als Magd. Und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea. Da sagt er zu Laban, was hast du mir da angetan? Habe ich nicht für Rahel bei dir gedient? Warum hast du mich betrogen? Vers 29, und Laban sagte seiner Tochter Rahel und Bilha zu ihrer Magd. Da ging er auch zu Rahel ein und er liebte Rahel mehr als Lea und er diente nochmal 7 Jahre, um Rahel zu bekommen. Ja, eine schwierige Situation. Wie geht man emotional damit um, wenn man das Gefühl hat, ich werde überhaupt nicht geliebt? Ich werde verstoßen. Ich bin immer zweite Wahl. Wie geht man damit um und wie verträgt man das? Wir könnten auch sagen, wie gehst du damit um, wenn du in einer Gemeinde bist und immer untergebuttert wirst? Da gibt's ja andere Typen, die strahlen immer, haben immer das rechte Wort, nicht? Ich bewundere auch so Menschen, die können wunderbar kontern, haben immer das richtige Wort. Das sind so Menschen, denen gelingt alles. Die fallen im Leben immer auf die Füße. Dagegen habe ich es schwer. Oder du hast es schwer. Wir müssen manche Dinge dreimal überlegen, um zu einem Entschluss zu kommen. Und so ist auch die Geschichte. Lea ist eine schwierige Geschichte. Und wir staunen, wie Gott damit umgeht. Ich habe so die Predigt überschrieben wie ungeliebt, Lea, ungeliebt von Menschen, aber geliebt von Gott. Gott sieht sie. Ähnliche Parallelen sehen wir, lesen wir auch in 1. Samuel 1, die Geschichte von Hannah. Hannah, die auch immer gequält wurde, weil sie keine Kinder hatte. Und dann macht sie ja dieses Gelübde vor der Stiftshütte und bekommt dann doch einen Sohn. Also hier, diese Geschichte von Lea ist eine der schwierigsten und auch der schönsten Geschichten, Liebesgeschichten im Alten Testament. Und wir wollen uns heute mal fragen, was Gott uns damit sagen will. Und diese Geschichte der Lea hat auch eine Botschaft. Nicht nur an Frauen, auch an Männern, an allen. Diese Botschaft lautet, Gott sieht deine Situation. Auch deine emotionale, also deine gefühlvolle Situation. Auch deine schwierige Situation. Gott kennt das. Was wir immer sehen, ist immer eine Momentaufnahme. Aber die Bibel hier, in dem Fall hier von Leas Biografie, sehen wir, wie Gott zu einem guten Ende mit ihr kommt. Ich will zunächst mal eine weltliche Geschichte einflechten. Vielleicht habe ich hier schon mal erzählt. Ich war vor längerer Zeit mal unterwegs mit dem Auto und da war im Mittagsmagazin, war eine Sendung und da war eine Frau, eine Hörerin und rief an und es war eine alte Dame, über 80 Jahre. Und man merkte schon an ihrer Stimme, sie bebte vor Erregung. Ja, es ging das Thema, ja, den richtigen Partner finden. Ja, sagte sie, wurde in ihrer Jugendzeit immer untergebuttert. Und ihre große Liebe war ihr Chef. Aber da waren andere Frauen im Büro, die haben ihr die Show gestohlen. Und sie ist nie an ihrem Chef herangekommen. Und der Chef hat auch schließlich dann eine andere Frau geheiratet. Und Aber sie hat nie ihren Chef, sie hat immer ihren Chef geliebt. Eines Tages ist sie alt geworden, nach 60 Jahren im Altersheim. Und dann begegnet sie auf dem Flur plötzlich ihrem ehemaligen Chef und ihre Liebe flammt auf. Und der Chef, die Ehefrau war gestorben, hat diese Liebe erwidert. Und im hohen Alter, über 80 Jahre, haben beide nochmal im Seniorenheim geheiratet. Ja, und ihre Liebe ist nach wie vor wie die Liebe am ersten Tag. Sie hat doch ihren Traumprinzen bekommen. Das nennt man auch Happy End. Ja, das war hier bei dieser Dame, aber im wahren Leben sieht das schon mal anders aus. Vielleicht zum Hintergrund, damit wir die Geschichte richtig einordnen können. Esau war der Älteste von Isaaks Söhnen und Jakob der Jüngere. Esau war derjenige, der ein Wildbret schoss, das war dann der Behaarte und der dem Vater Lieblingssohn vom Vater war. Und Jakob war wieder der häusliche Typ. Er hing immer an der Schürze von seiner Mutter Rebekka, nicht? Er hat gebacken und so war sehr häuslich. Und eines Tages kommt dann Esau vom Feld und ist hungrig und sieht dann das schöne Linsengericht und sagt, gib mir zu essen. Und Jakob sagte ganz clever, ja, dann verkauf mir doch dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sagte, naja, von mir aus kannst du das Erstgeburtsrecht haben. Und hat das Erstgeburtsrecht verschleudert. Und die Schrift belehrt uns, der Erstgeborene war damals in der Kultur in Israel der Segensträger. Er war der Stellvertreter des Vaters, er bekam den doppelten Anteil am Erbe. Und er war der Ältere und der Jüngere müsste dann den Älteren dienen. Dieser Gedanke des Erstgeborenen setzt sich auch im Neuen Testament fort. Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten und der Erstgeborene aller Schöpfung. Deshalb spricht der Hebräerbrief auch davon, dass Gott Esau gehasst hat und Jakob geliebt hat. Nicht aus der Emotionalität heraus, sondern weil Esau seine Berufung und Erwählung, wie wir als Christen ja auch haben, einfach so verschleudert hat, zu einer Nichtigkeit. Jakobs Betrug, als der aufflog, musste Jakob fliehen. Und Rebekka hat gesagt, dann geh mal zu meinem Bruder Laban, oben nach Padam Aram, oben nach Haran im Norden, heute in Syrien gelegen, an der irakischen Grenze. Dann ist er von Beersheba im Süden Israels hinaufgezogen nach Haran. Und dort hat er Laban getroffen und damit auch Rahel. Schon beim Eintreffen im Dorf sah er Rahel, sie war eine Hirtin, eine Frau von schöner Gestalt und sie konnte sich durchsetzen. Sie war eine Hirtin, das heißt, sie hatte Führungsaufgaben, sie konnte sich unter den ruppigen Hirten durchsetzen. Ja, während Lea im Schatten der Schwester stand. Sie hatte matte Augen, ihr ganzes Wesen war vielleicht ein bisschen einfach gestrickt. Sie konnte ihrer Schwester nicht das Wasser reichen, würden wir heute sagen. Sie stand immer im Schatten der Schwester. Ja. Und dann hat Jakob gedient 7 Jahre für Rahel, um sie zu bekommen. Und dann in der Hochzeitsnacht, dann plötzlich wurde ihm Lea ins Hochzeitszelt geschoben. Untergejubelt, sagt man das. Wie mag sich Lea gefühlt haben? Wollen auch mal heute die Gefühle mal ansprechen. So herumgeschubst zu werden, auch vom Vater, ungeliebt. Er hat sie einfach mal nur so benutzt. Benutzt, um Jakob zu täuschen, um ihm nochmal zu überreden, 7 Jahre zu arbeiten für Rahel. Jakob liebte aber Rahel. Und so findet sich Jakob dann im Hochzeitszelt wieder und neben ihr liegt dann Lea, ungeliebt. Und nun bedeutet das ganze Leben von Lea der Kampf um die Liebe des Jakob. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Jakob hat eine tiefe Beziehung zu Rahel, eine große Liebe zu Rahel. Aber Lea wurde ihm einfach ins Hochzeitszelt gebracht. Schwierige Situation. Ja, Rahels Herz konnte er im Sturm erobern, aber Leas Herz blieb ihm verschlossen. Das war nicht seine Welt. Und wie geht Lea jetzt damit um? Normalerweise würden wir sagen, ja, also die Lea hat jetzt allen Grund, Gott zu verklagen. Warum hast du mich in solch einer Situation gebracht? Ich kann doch nichts dazu. Ich bin nun mal so, wie ich bin und du bist so, wie du bist. So wie Gott uns geschaffen haben hat. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass Lea auch ihre Träume hatte, solch einen Traumprinzen mal zu bekommen, eine tolle Ehe zu führen, geliebt zu werden, wie hat man früher gesagt, auf Händen getragen zu werden. Das ist das Schönste überhaupt, wenn man geliebt wird von einem anderen Menschen. Wenn eine Frau weiß, ich werde von meinem Mann geliebt und wenn der Mann weiß, meine Frau steht hinter mir, sie liebt mich. Aus solch einer Beziehung erwachsen Kinder. Solch eine Beziehung blüht dann und bringt Frucht. Aber hier ist alles schwierig. Alles scheint ja wie in einer Sackgasse zu enden. Lea fühlt sich unglücklich, aber sie klagt Gott nicht an. Und dann lesen wir in dem Vers 31 einen wunderbaren Satz. Da heißt es, und der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde. Also alles geschieht unter der Sicht Gottes. Wir sind wie ein geöffnetes Buch vor Gott. Gott sieht alles. Und was tut Gott? Gott öffnet den Mutterleib von Lea und den von Rahel verschließt er. Und das in einer Kultur, wo Kinder alles gelten, wissen wir heute noch im Nahen Osten, nicht? Im arabischen Raum, nicht? Kinder, vor allen Dingen Jungs, das ist das Nonplusultra, nicht? Das leiden wir ja hier zum Teil ja auch im Westen drunter, nicht? Weil sich manche Migranten und Jungs ja viel herausnehmen. Das sind die Paschas, die werden auch von der Familie so gefördert. Also, Lea ist nicht attraktiv, aber sie bekommt Kinder. Und das in einer Kultur, wo eben eine Frau eben daran gemessen wird. Und trotzdem müssen wir die Frage stellen, wie fühlt sich Lea an, so als Verfügungsmasse, ungeliebt? Sie wusste doch, das Herz von meinem Mann, von Jakob, hängt doch an Rahel. Er hat doch nur Augen für sie. Wo finde ich denn jetzt so meine emotionale Lücke? Wo ist meine Lücke zum Leben? Normalerweise wüsste man als Christ dann sagen, naja, ob hier Gott denn richtig gehandelt hat? Aber wir werden staunen, wie Gott auch auf schwierigen Umwegen zu seinem Ziel kommt. Ja, Leas Kampf ist der Kampf um die Liebe ihres Mannes. Ist sie es wert, geliebt zu werden? Ja, sie ist es wert, geliebt zu werden. Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, Gott liebt diese Welt ohne Bedingungen. Gott hat alles gegeben zur Rettung dieser Welt. Und in Johannes 3, Vers 1 heißt es, sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat in Christus. So handelt Gott, auch hier an der Lea. Wirst du geliebt? Doch du wirst geliebt von Gott. Jeder Mensch wird geliebt von Gott. Wenn wir Zweifel haben, müssen wir zum Kreuz schauen. Da sehen wir, Gott hat das Beste und Wichtigste
in den Tod gegeben, um dich und mich zu erretten.
Ja, und jetzt sehen wir an Leas Leben, alle Kränkungen, Verletzungen hat sie ertragen. Sie ist nicht verzweifelt, sie hat nicht Gott angeklagt. Sie hat alles ertragen und dem Jakob Kinder geschenkt. Und jetzt können wir richtig anhand von Indizien feststellen, wie das Leben der Lea verlaufen ist. Und auch ihr Glaubensleben interessant. Also der erste Sohn, den sie bekommt, heißt Ruben. Ruben heißt, seht ein Sohn. Das heißt, Lea hat Gott die Ehre gegeben. Sie hat ihren Glauben nicht an den Nagel gehängt. Sie hat Gott die Ehre gegeben. Und der zweite Sohn heißt, der Herr hat gehört, Simeon. Sie gibt wieder Gott die Ehre. Sie freut sich darüber und nun ist sie geachtet als Mutter, als Frau. Sie ist im Gespräch. Warum? Gott hat gehandelt. Er hat gnädiglich an sie gehandelt. An sie, die Unattraktive. An sie, die immer im Schatten der hübschen Rahel steht. Gott vergisst dich nicht. Auch wenn wir manchmal meinen, ach, ich bin ja nicht so hübsch und so nett und so attraktiv wie die anderen. Für Gott bist du schön und attraktiv. Gott liebt dich so, wie du bist. Und Gott hat auch einen Plan für dich. Jesus hat einen Plan für dich. Und das sehen wir hier an dem Beispiel von der Lea. Der dritte Sohn heißt Levi, das heißt Zuwendung. Auch hier mehr spüren wir schon einen ersten emotionalen Schritt auf Richtung Jakob. Vielleicht hat sie das Herz von Jakob doch erobern können und Jakob vielleicht gespürt, was er an Lea hat. Wir können nur anhand der Indizien diese Schlussfolgerung ziehen. Levi, wissen wir später aus dem Stamm Levi, waren ja die Priester. Der vierte Sohn war Juda. Juda bedeutet Lobpreis. Jetzt strömt ihr Herz über mit Lob und Dank. Gott hat dir einen vierten Sohn geschenkt. Ihr Lieben, das ist etwas Außergewöhnliches. Und der fünfte heißt Ischar, der wurde aber dann von der Magd geboren. Gott hat mir einen Lohn gegeben und der sechste heißt Sebulon, bedeutet zur rechtmäßigen Ehefrau oder diesmal wird mich mein Mann erheben. Also statt Gott anzuklagen, gibt Lea Gott die Ehre. Sie setzt ganz auf den lebendigen Gott. Nicht auf irgendwelche Tricks oder Hilfsmittel, wie es Jakob immer gemacht hat. Nicht? Jakob hat immer so, heißt ja auch der Überlister, der Betrüger, der immer überwunden hat, immer einen kleinen Ausweg sah. Nicht? Nein, Lea setzt ganz auf den lebendigen Gott. Statt anzuklagen, nein, ist ihr Glaube unerschütterlich auf Gott gerichtet. Und nun können wir Schlussfolgerungen. Ohne Lea gäbe es keinen König David und keinen weisen Salomo. Ohne Lea gäbe es keinen Stamm Juda, aus dem die Könige kamen. Und ohne Lea gäbe es auch keinen Erlöser Jesus Christus. Ohne Lea gäbe es keinen levitischen Priesterdienst und keinen Mose und keinen Aaron und ohne Lea gäbe es keinen Auszug aus Ägypten. So müssen wir das mal im Kontext der Heilsgeschichte sehen. Kaleb, einer der 12 Kundschafter. Kaleb, einer der 12 Kundschafter, war auch ein Nachkommen von Lea und vielleicht trägt auch Kaleb diese DNA von der Lea in seiner Beharrlichkeit und in seiner Treue. Er war ja derjenige mit Josua, die ja Gott die Treue gehalten haben. Was lernen wir daraus?
Vertraue dich dem lebendigen Gott an, auch wenn es emotional schwierig ist, auch in der Ehe schwierig ist. Gott hat einen Plan für dich. Gott sieht dich. Und der Herr stellt die Weichen, die Lebensweichen. Geh noch einen Schritt weiter. Jahrhunderte später erscheint auf der Bildfläche Boas. Die Geschichten kennen die Geschichte. Boas heiratet die Moabiterin Ruth. Auch das ist allen schon bemerkenswert. Eine Moabiterin, das waren ja die Feinde Israels. Kein unbeschnittener Moabiter soll zu der Volksgemeinschaft Israel zugehören. Gott macht eine Ausnahme. Und es ist die Regel, dass Gott Ausnahmen macht. Unser Herr Jesus Christus trägt die DNA von der Lea. Und jetzt gehen wir noch mal weiter. Leas Vermächtnis lesen wir in der Offenbarung 21. Offenbarung 21, da werden uns die 12 Perlentore vorgestellt des neuen Jerusalem, des himmlischen Jerusalem. Und 6 von den Perlentoren tragen die Namen von der Lea. Das heißt, wenn wir durch die Perlentore in das neue Jerusalem hineingehen, dann durchschreiten wir die Perlentore, die nach dem Namen der Lea benannt sind. Wisst ihr, wie eine Perle entsteht in einer Muschel? Und damit komme ich schon langsam zum Schluss. Eine Perle in der Muschel entsteht durch einen Reiz, durch einen Schmerz, wenn ein Fremdkörper in die Muschel dringt. Das ist für die Muschel ein tiefer Schmerz. Und dann entwickelt die Muschel Abwehrkräfte, die diese Perle dann immer mit ihrem eigenen Körper, ihrer eigenen Substanz umhüllt. Und so entsteht die Perle. Also die Perle ist der Ausdruck eines tiefen Schmerzes. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Und wenn wir durch die Perlentore das himmlische Jerusalem betreten, und wenn wir selbst in der Gegenwart Gottes sind, dann wissen wir, das ist nur möglich, weil ein anderer das möglich gemacht hat, von dem Jesaja sprach. Er hat unsere Schmerzen auf sich geladen, unsere Sündenschmerzen auf sich geladen. Und wie heißt es da weiter? Er war der Mann der Schmerzen, sagt Jesaja, und vor dem man das Angesicht verbirgt. So ist also unsere Erlösung, unsere Errettung und das, was uns die Bibel vorstellt, die Perlentore, die Ewigkeit, das ist entstanden dadurch, dass jemand Schmerzen ertragen hat, seelische Schmerzen. Wie heißt es, wenn der Mann Jesus im Garten Gethsemane, sein Angesicht wurde betrübt bis zum Tode und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Ihr Lieben, alles das hat den Weg bereitet für uns zur Ewigkeit. Das will uns hier die Geschichte Leas sagen. Gott führt Regie, auch über dein Leben. Über dein junges Leben, über dein älteres Leben, über dein erfülltes Leben oder vielleicht auch über deine Zweifel. Wir sehen immer nur einen Moment, einen Augenblick. Gott aber übersieht das Ganze. Und dann vom Ende her gesehen, dürfen wir sagen, Gott hat alles gut gemacht. Und ihm dürfen wir die Ehre geben. Amen.